Ja, schön, dass wir uns heute Morgen wieder hier treffen können und schön, Anke, dass du dich versprochen hast, weil ich fand das einfach klasse, als du gerade gesagt hast, das war die Schriftlösung anstatt die Schriftlesung, denn tatsächlich beschäftigen wir uns genau mit dieser Schriftlesung heute in der dritten Predigt, also mit diesem Text, und die Idee dahinter ist, dass ich glaube, dass diese Schriftlesung tatsächlich die Lösung ist, damit wir lernen, Gemeinde zu leben und das Leben zu teilen. Es ist schon wieder eine Weile her, dass ich darüber gepredigt habe, deshalb nochmal kurz eine Zusammenfassung. Ich hatte gesagt, dass es Gottes Strategie, Gottes Wille ist, dass etwas wächst. Das ist von Anfang an Gottes Wunsch. Geistliches Wachstum wünscht sich Gott für uns persönlich, ganz klar. Und viele Bilder der Schrift machen das auch deutlich, dass es Gott daran liegt, dass wir persönlich geistlich wachsen. Weil Wachstum bedeutet immer auch, dass etwas lebt, dass sich etwas bewegt, dass etwas Frucht produziert. Wachstum und Frucht sind auch die Existenzberechtigung für uns als Gemeinde. Die, die wir heute Morgen hier sind, die Berechtigung unserer Existenz ist, dass etwas wächst. Weil Gott möchte auch, dass Gemeinde wächst. Denn wenn Gemeinde wächst, trägt das dazu bei, dass Gott mehr und mehr verherrlicht wird. Denn er ist derjenige, der letztendlich auch das Wachstum schenkt. Und trotzdem, wachsen tut nichts, ohne dass jemand den Acker bestellt, ohne dass jemand pflügt, ohne dass jemand pflanzt, ohne dass jemand bewässert. Und da kommen wir dann ins Spiel. Wir sind die Mitarbeiter auf diesem Acker Gottes. Und das Ziel allen Ackerns, sage ich mal, ist, dass eines Tages aus allen Stämmen, aus allen Völkern Menschen vor dem Thron Gottes das Lied singen, das keiner so schön singt wie Arno, dem, der uns liebt. Ja, dieses Gott verherrlichen. Also schreiben wir uns das hinter die Ohren, dieser erste wichtige Punkt, die Gemeinde Gottes ist eine Wachstumsbewegung. Das zweite, Gott möchte, dass wir als seine Nachfolger Gemeinde leben. Und das geht nur, wenn wir auch das Leben teilen, und zwar nicht nur sonntags morgens, weil der Acker wird nicht nur einmal in der Woche bestellt, sondern das Leben zu teilen und Gemeinde zu leben ist auch etwas, das unter der Woche stattfindet, das auf Gemeindefreizeiten stattfindet, das stattfindet, wenn man am Sonntagnachmittag gemeinsam spazieren geht. Denn nur wenn wir das Leben teilen, dann wird auch Gemeinde wachsen. Weil bleiben wir Christen für uns allein, und Corona hat das so ein bisschen auch provoziert, dass Menschen sich zurückziehen. Aber wenn wir das tun, dann leben wir nicht mehr unsere Bestimmung. Denn Gott möchte, dass wir Gemeinschaft haben und Gemeinschaft leben. Hans-Peter Reuer, leider schon verstorben, ist ein Buchautor, dessen Bücher ich gerne empfehle, weil sie wirklich sehr, sehr gut sind. Der hat ein Buch geschrieben mit dem Titel »Du musst sterben, bevor du lebst«. Und bezogen ist das natürlich auf dieses Samenkorn, das in die Erde fällt, ne? Jesus hat diese Metapher ja gebraucht. Da muss zuerst etwas sterben, da muss ich zuerst etwas opfern, damit danach etwas ganz natürlich auch wachsen kann. Und wenn wir bereit sind, wie dieses Samenkorn zu sterben, uns ein Stück weit auch zu sterben, dann wird Frucht die natürliche Folge sein und Wachstum wird die natürliche Folge sein. Und das ist das, was Gemeinde eigentlich bedeutet. Das ist dieses Gemeinde zu leben und das Leben miteinander zu teilen. Und wir haben jetzt ja seit ein paar Wochen oder Monaten eigentlich diesen Hauskreis, den wir Young Guns Hauskreis nennen. Und immer wenn wir uns treffen, ich sage das auch immer wieder ganz, ganz oft, mich erfüllt das richtig mit Freude, da um diesen großen Tisch zu stehen oder zu sitzen, gemeinsam zu kochen, gemeinsam zu lachen, zu scherzen, aber auch nachzudenken über Gottes Wort und füreinander zu beten. Das ist genau das, was ich denke und empfinde als Gemeinde wird gelebt, Leben wird geteilt. Und ich werde das Gefühl nicht los, dass es uns allen so geht, die wir dabei sind. Wir würden diese Zeit nur sehr ungern missen. Sie erfüllt und sie lässt wachsen. dieses Wachstum, auch weil man zusammen ist und weil der emotionale Tank, unsere Bedürfnisse nach Gefühl auch gefüllt wird, weil wir uns mögen, weil wir uns beim Begrüßen umarmen oder wenn wir nicht gerne umarmen, dann blinzeln wir uns vielleicht zu, aber wir lachen und wir scherzen und das füllt auch unseren emotionalen Tank. Und das ist etwas, von dem ich glaube, dass die Schriftlesung zugleich auch die Schriftlösung ist, weil die erste Gemeinde genau das getan hat. Aber es braucht nicht meine Überzeugung dazu. Es braucht eine persönliche Überzeugung dazu, dass das eben das ist, was wir als Gemeinde auch brauchen, um einfach nochmal neu auch durchzustarten, dass dieses Leben einfach wieder auf eine natürliche Weise entsteht. Und nicht nur bei denen mittleren Alters und denen jüngeren Alters, sondern ich glaube, dass das, was mit dem Seniorenfrühstück mal so eine Institution war, dass wir genau dieses auch wieder brauchen, weil das die Art von Hauskreisen zusammenkommen ist, wo eben auch die Senioren genau das miteinander leben. Das Dritte war, dass es eben zu diesem Neuanfang eine Buße braucht, Buße und Umkehr. Petrus hat das in seiner Predigt auch erwähnt. Und bei Buße und Umkehr, verstanden im ureigentlichen Sinne des ersten Jahrhunderts, reden wir von etwas Neudenken, etwas Umdenken, etwas oder unser Denken zu erneuern und Gott Recht zu geben, dass es da etwas gibt, das sich ändern muss, damit etwas passiert, das Gott gerne möchte. Innerlich bei uns, aber auch äußerlich im Sinne auf Gemeinde betrachtet. Denn wer umkehrt, der hatte vorher ein Ziel und richtet sich jetzt auf ein neues Ziel aus. Die Menschen hatten ein Ziel ohne Gott und richteten sich dann aus, darauf Jesus Christus zu folgen. Das war das neue Ziel. Und alles das, was ich gerade gesagt habe, zusammengefasst habe aus den letzten beiden Predigten, ist Teil eines Pakets, das, wenn man in diesem Bild von Pflanzen und Wachstum bleibt, eigentlich auch überschrieben werden kann mit: Wir müssen zurück zu den Wurzeln. Und wenn man zurück zu den Wurzeln möchte, dann wird eben gerade diese Stelle, die Anke heute Morgen gelesen hat, immer wieder zitiert. Weil wenn wir das lesen in Apostelgeschichte 2, dann ist uns allen bewusst, boah, ja, das ist es. Das wäre doch cool, wenn Gemeinde so wäre, wie das damals war. Der Vers, um den es heute geht, ist Apostelgeschichte 2,42 und es geht nur um diesen einen ersten Teil. Was jedoch das Leben der ersten Christen prägte, war, laut Apostelgeschichte 2,42, die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen. Darum geht's mir. Vier Kriterien werden hier genannt: der Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Und Lukas hat das, und das hat Anke auch mitgelesen in der Textstelle, der hat das eingerahmt durch zwei Verse, in denen deutlich wird, da wächst etwas, da wird etwas größer. Am Anfang, bevor er das gesagt hat, und am Ende sagt er das nochmals, und es wurden hinzugefügt täglich Menschen, die zum Glauben kamen. Gemeinde wächst zahlenmäßig, wenn das passiert. Die Lehre der Apostel aber ist das erste Kriterium, und ja, es ist auch wichtig, dass sie vielleicht als erstes genannt wird, aber wir können nicht sagen, bloß weil sie als erstes genannt wird, ist sie wichtiger als das, was als viertes genannt wird, nämlich das Gebet. Aber die Lehre der Apostel ist das, was viele Gemeinden seit Jahrhunderten mit am meisten beschäftigt. Und was mit der Lehre der Apostel in diesem Vers gemeint ist oder nicht, das ist längst nicht so klar, wie manche glauben. Wenn ich euch fragen würde, was ihr glaubt, dann würde jeder seine ganz subjektive Sicht von Theorie und Praxis dessen wiedergeben, was er glaubt, was die Lehre der Apostel beinhaltet. Wir geben einfach unsere Überzeugungen wieder, was wir für richtig halten, was wir für biblisch halten. Und da wird uns sofort klar, da sind wir nicht immer einer Meinung. Und wer die Lehre der Apostel dann eben näher erläutern möchte, der versucht etwas zu erklären, über das unzählige Bücher geschrieben worden sind. Und wenn man, wie ich, auch Theologie studiert hat, dann ist man ja, an diesen Dogmatikern vorbeigekommen, die eine Dogmatik geschrieben haben, die manchmal mehrere Bände enthielt. Und alles das studiert man in dem Fachbereich systematische Theologie. Also ein richtig spannendes Thema, hat mir persönlich immer sehr, sehr viel Spaß gemacht, das zu studieren. Aber die Theologen, die diese Bücher geschrieben haben und immer noch schreiben, die haben teils wunderschöne und in sich sehr schlüssige Systeme entwickelt und sind dann so begeistert und so überzeugt von ihren Systemen, dass alles andere irgendwie da reingepresst werden muss. Und das ist die Herausforderung der Theologie und das ist auch die Herausforderung von Gemeinde heute, weil es auch nur deshalb so viele verschiedene Gemeinden gibt, weil jede Richtung, die sich entwickelt hat, ebenso ihr System und ihre Idee hat und innerhalb dieses Systems und dieser Idee auch leben möchte. Und ich glaube, das ist jetzt nicht ganz ernst gemeint, aber wenn es in der Ewigkeit ein Regal gäbe, wo all diese Bücher über Theologie und Systematik und so weiter stünden, dann würde wahrscheinlich die Ewigkeit nicht ausreichen, um die alle zu lesen. Ihr merkt schon, das kann nicht sein, aber ich dachte, ich versuche mal einen Witz zu machen. Das ist gut. Aber nüchtern betrachtet ist es einfach so, dass es bei all dem geballten Wissen zu diesem Thema Lehre der Apostel um das geht, was jeder ganz subjektiv darunter versteht. Und das hat leider eben in der Vergangenheit und in der Gegenwart auch nicht immer dazu beigetragen, dass Gemeinde gewachsen ist, weil in der Lehre der Apostel mehr Klarheit herrschte, sondern das Gegenteil ist passiert. Gemeinde hat sich immer wieder aufgrund dieser Fragen gespalten. Da waren sehr, sehr viele Stachelschweine beieinander und die sind immer mehr auf Distanz gegangen zueinander, weil sie sich nicht riechen konnte. Und der Verursacher war aber eigentlich nicht die Lehre der Apostel, sondern der Verursacher ist das, was wir daraus gemacht haben. Und das ist das, was mir heute Morgen auch sehr, sehr wichtig ist, dass wir darüber mal nachdenken, weil da ist etwas faul. Da ist etwas faul und die Frage ist nicht nur, um was geht es bei der Lehre der Apostel, sondern auch um die Frage, um was geht es eigentlich nicht. Und das Lesen in der Vorbereitung auf die Predigt von etlichen Kommentaren hat mich echt ein bisschen ernüchtert, denn als ich so verschiedene Kommentare zur Hand genommen habe, habe ich nicht wirklich viel gefunden. Aber so ist das, wenn Wissenschaftler arbeiten, wenn sie gut arbeiten, schreiben sie auch nur das, was man finden kann. Und man findet ja nicht viel in dieser Textstelle. Da steht nur einfach, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Aber da steht nicht, was die Lehre der Apostel war. Steht ja gar nicht da. Also was sollen sie groß schreiben? Wollen wir da was reinlesen? Nee, das will ein Theologe normalerweise nicht. Also, wenn die Menschen im ersten Jahrhundert in der Lehre der Apostel geblieben sind, so wie Lukas das in der Apostelgeschichte schreibt, dann stellt sich die Frage, was haben sie eigentlich gehört? Was haben sie eigentlich gehört? Haben sie unsere theologischen Systeme und Abhandlungen gehört, die wir heute alle so haben? Nee, mit Sicherheit nicht. Sondern es war das, was die Jünger in den 3 Jahren an der Seite Jesu erlebt haben. Das, was sie verstanden haben, 50 Tage nachdem Jesus dann auferstanden war, das, was sie an Ostern gesehen haben und jetzt an Pfingsten durch die Gabe des Heiligen Geistes ihnen mehr und mehr dämmerte, wie tief das alles ist, was Jesus ihnen da vermittelt hat. Und die Predigt von Petrus, die gibt einiges wieder. Und ich glaube, dass die Lehre der Apostel damals vor allen Dingen sich vor allen Dingen erinnerten an dieses Wesen, das Jesus hatte, an seine Reden, an seine Gleichnisse, an seine Wunder, an seinen sanften und gnädigen Umgang mit Sündern, aber vielleicht auch an seine Warnungen an die damalige Generation. Und dann predigt Petrus, bevor diese Stelle kommt, die wir eben gelesen haben, und er sagt etwas über die Ausgießung des Heiligen Geistes und ordnet die theologisch ein, indem er sagt, schon im Alten Testament hat die Bibel gesagt, dass dieser Tag kommen wird. Die Bibel sagt. Das Zweite, was er dann sagt, ist, was viel Raum einnimmt, ist, dass er von der Auferstehung spricht. Das fällt auf, dass Petrus vor allen Dingen in seiner Predigt hingeht und sagt, Jesus Christus lebt. Der ist wirklich auferstanden. Das ist kein Gott, der ist tot geblieben. Jesus lebt. Das war Teil seiner Predigt. Und dann hat er erläutert, dass dieser Jesus aber nicht nur auferstanden ist, sondern dass er jetzt zur Rechten Gottes auf dem Thron sitzt. Und damit sagt er nichts anderes als, dieser Jesus ist König. Das ist dieser König, dieser Messias, von dem das Alte Testament redet. Der, auf den ihr wartet, der ist es. Und als letztes ruft er eben zur Umkehr auf, predigt das Evangelium und sagt den Leuten, kehrt um, es ist Zeit für Aufbruch, es ist Zeit für Erneuerung, es ist Zeit für einen Neuanfang. Naja, und wenn die Leute dann hin und her in den Häusern zusammensaßen und die Lehre der Apostel hörten, dann stelle ich mir persönlich das so vor, ich glaube, ich wäre so, ich wäre hingegangen und hätte gesagt, Mensch, ey, Petrus, erzähl doch mal. Du hast dem Malchus da dieses Ohr abgehauen. Wie hat Jesus das denn heil gemacht? Aber was mich viel, viel mehr interessiert, würdest du es ihm heute nochmal abhauen? Oder Petrus, erzähl doch mal, wie das war, als Jesus dich dreimal gefragt hat, liebst du mich? Wie ging es dir damit? Was hat das mit dir gemacht? Wo das Leben und auch die Glaubenserfahrungen mit Jesus, so wie damals geteilt werden, und hört jetzt mal gut zu, vor allen Dingen ihr Senioren, wo das Leben und die Glaubenserfahrungen mit Jesus, so wie damals geteilt werden, da kann Wachstum geschehen. Und wer das will, dass das passiert, der muss miteinander Zeit verbringen. Der muss sich zuhören, der muss auf die Geschichten hören, die andere zu erzählen haben. Und das ist etwas, das in unserer Zeit zu kurz kommt. Wir müssen uns die Geschichten des Glaubens, die wir erlebt haben, öfter erzählen. Der Sonntagmorgen reicht dafür nicht. Wir müssen uns einfach öfter treffen, vielleicht miteinander spazieren gehen, vielleicht mal eine Gelegenheit schaffen. Ist eine Anregung, die mir so kam in der Predigtvorbereitung, mal eine Gelegenheit schaffen, in der wir als Gemeinde zusammensitzen und unsere Alten kommen zu Wort und erzählen von dem, was sie besonders geprägt hat mit Jesus, was sie erlebt haben in ihrem Leben mit diesem Jesus. Der Heilige Geist spielt natürlich hier auch nochmal eine Rolle, ne? Ist ganz klar. Ich glaube, dass der Heilige Geist in dieser Frage der Lehre der Apostel natürlich auch hingegangen ist und hat den Christen damals so das ein oder andere Auge aufgetan, was ihnen bis dato an Erkenntnis auch eben entgangen war. Und hier wird auch klar, dass Petrus auch schon anfängt und das Alte Testament christozentrisch deutet, indem er hingeht und sagt, im Alten Testament, da konnte man schon sehen, dass dieser Messias, der angekündigt war, genau dieser Jesus ist, den wir am Holz erhöht haben. Und der Heilige Geist hilft, hat damals geholfen und hilft auch heute noch, die Bibel zu verstehen. Damals war es aber nur die hebräische Bibel, die sie hatten. Sie hatten nur das Alte Testament. Und wenn man sich das so anguckt, auch was Jesus zweien, die keine Apostel waren, aber auf dem Weg nach Emmaus waren, was er ihnen da so an Geheimwissen mitgegeben hat, hochinteressant. Ich wünschte, ich wäre dabei gewesen, als Jesus angefangen hat, diesen beiden Emmaus-Jüngern vom Alten Testament und nur auf Grundlage des Alten Testamentes zu zeigen, wo die Bibel von ihm spricht. Oh, kriege ich Gänsehaut. Da wäre ich echt gern dabei gewesen. Und ich glaube, dass der Heilige Geist sehr viel Wert darauf gelegt hat, genau das weiterzuführen, was Jesus da auf dem Weg nach Emmaus gemacht hat. Wenn Gottes Wort genannt wird, auch im Neuen Testament, wenn da steht, dass dieses Wort lebendig und schärfer und als ein zweischneidiges Schwert ist, oder wenn da steht, dass es uns erzieht, dass es dazu ist, mehr in der Gerechtigkeit zu wachsen und so weiter. Wenn wir das im Neuen Testament lesen, dann müssen wir uns bewusst machen, dass die das geschrieben haben, das Alte Testament meinten. Als die das geschrieben haben, wussten die ja noch nicht, dass ihre Briefe, die sie in spezielle Situationen von Leuten und Gemeinden reingeschrieben haben, irgendwann eine neue Bibel werden, die wir christliche Bibel vielleicht nennen können. Aber ich glaube auch, dass die Lehre der Apostel vor allen Dingen eins war, dass sie immer wieder von diesem König Jesus geredet haben, von diesem Christus, der so nahbar war, der in diese Welt gekommen war und der sich hat anfassbar machen lassen. Und er wurde im Grunde genommen zu diesem anfassbaren und erlebbaren Wort des Lebens. 1. Johannes schreibt davon. Von allem Anfang an war es da. Wir haben es gehört, mit eigenen Augen gesehen. Wir haben es sogar angeschaut, drüber meditiert sozusagen. Wir haben es mit unseren Händen berührt. Wen? Das Wort des Lebens. Spürt ihr die Begeisterung von Johannes, so ganz nah an Jesus dran gewesen zu sein? Ja, da ist das Leben erschienen. Das können wir bezeugen. Wir haben es gesehen und wir verkündigen es euch. Das ewige Leben, das beim Vater war und unter uns erschienen ist, da ist er, dieser Jesus. Und ich muss jedem davon erzählen, sonst platze ich. Das ist das, was man da fühlen kann bei Johannes. Und warum verkündigen wir euch das, was wir gesehen und gehört haben? Warum? Wir möchten, dass ihr mit uns verbunden seid. Mehr noch, dass ihr zusammen mit uns erlebt, was es heißt, mit dem Vater und mit seinem Sohn, Jesus Christus, verbunden zu sein. Wir wollen dieses Leben, das wir in Jesus Christus erfahren haben, mit euch teilen. Wir möchten es mit euch teilen, denn die Folgen sind nicht unanfassbar, die sind unfassbar. Und viertens, wir schreiben euch diesen Brief, damit wir alle, ihr und wir, die Freude, die Gott uns schenkt, in ihrer ganzen Fülle erleben. Das ist ein Brief an der Gemeinde. Ist cool, ne? Den kann man sich einfach mal so auf der Zunge zergehen lassen. Und als die Autoren eben ihre Briefe schrieben, hatten die ja noch keinen Schimmer, dass das, was sie da geschrieben haben, eines Tages Neues Testament werden würde. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn die das gewusst hätten, dann hätten die manches ziemlich klarer formuliert, damit wir uns heute nicht so oft über dieses Neue Testament streiten müssen. Ne, weil nicht immer alles so ganz klar ist, wie das damals für sie klar war. Aber die Lehre der Apostel war vor allen Dingen eine Sache. Dieses Bleiben in den Lehren und in der Tradition Jesu. Die Evangelien sind sehr, sehr wichtig, damit wir verstehen, worum es den Aposteln damals ging. Ein Christus, der eine gute Nachricht vom Reich Gottes gepredigt hat, ohne Haken und Ösen. Eine Nachricht voller Gnade. Ein Jesus, der nicht nur theologisierte, der nicht nur tolle Sprüche klopfte, der nicht nur schöne Gleichnisse erzählte, sondern der Menschen berührte. Berührte in ihrer Not. Berührte in den Momenten und Schwierigkeiten, in denen sie seelisch und körperlich litten. Keiner hat Menschen und vor allen Dingen Sünder so behandelt, wie Jesus es getan hat. Und jetzt werde ich ein bisschen ernster und kritischer, vor allen Dingen, weil es uns betrifft und auch mich betrifft. Der Herr Jesus hat selbst Sünder und Menschen, die sich wie Versager gefühlt haben, besser behandelt, als wir Christen uns manchmal behandeln. Er war mit Sündern gnädiger, als wir miteinander sind, vor allen Dingen dann, wenn wir uns um diese Lehre der Apostel streiten. Was ist denn jetzt wahr? Was ist denn jetzt richtig? Ein Jesus war das, der die Apostel lehrte, Menschen aller Couleur persönlich mit ihm in Berührung zu bringen. Das war sein Hauptanliegen, dass dieses Evangelium, diese gute Nachricht die Welt durchdringt. Das war die Hauptlehre, die er den Aposteln lehrte. Und wir tun das, was Jesus richtig ferngelegen hat. Heute, wir nehmen diese Lehre der Apostel als einen Gegenstand der Streiterei, der Ausgrenzung und als Anlass, uns endlos mit uns selbst und unserer Meinung und unserer Theologie und unserem richtigen Denken zu befassen. Wir verfestigen im Grunde genommen unsere theologischen oder unsere apologetischen, glaubensverteidigenden Positionen oder auch unsere endzeitlichen Positionen. Das nehmen wir, das ist vielen Christen heute so wichtig. Und sie haben nichts Besseres zu tun, als sicherzustellen, dass sie die reine Lehre, die Lehre, die ihrer Meinung nach rein ist, immer weiter verfestigen für sich. Und sie drehen sich und drehen sich und drehen sich genau darum. Und das Interessante ist, dass Jesus viel entspannter mit dem Thema umgegangen ist. Als die Jünger zu ihm kamen und sagten, ey, da sind Leute, die machen auch in deinem Namen gesund. Also die benutzen deinen Namen. Und die machen, und Jesus sagt, easy, lass sie machen. Paulus später, als er hörte, dass Leute ja das Evangelium verkündigten und das aber nicht mit lauteren Motiven taten, er sagte, okay, nicht schön, aber lass sie machen. Solange sie das Evangelium verkündigen, alles gut. Wie entspannt ist Jesus und wie entspannt ist Paulus damit umgegangen, dass Leute Dinge erzählt haben, die nicht immer ganz richtig waren. Für uns, für viele Christen heute, ist dieses prüfet alles und das Gute behaltet, das ist für uns verkommen zu einem alles prüfen und über das Schlechte reden. Das ist das, was wir heute daraus gemacht haben. Dafür bräuchten wir aber eigentlich die Zeit, die wir mit Streiten und Schlechtreden über andere und anderes verbringen, die bräuchten wir, um Menschen auf diese Liebe Jesu aufmerksam zu machen, um sie in Berührung zu bringen mit diesem Jesus, der die Apostel lehrte. Aber viele leben ein Leben, das nicht geteilt wird, weil sie sich zu sehr mit sich selbst beschäftigen. Und das ist nicht im Sinne Jesu. Das ist bitter. Statt Menschen zu Jesus hinzulieben, führen manche lieber theologische Grabenkämpfe über ihre eigene Idee von dem, was die Lehre der Apostel ist. Und leider oft und im wahrsten Sinne des Wortes auf Teufel komm raus. Und der kommt. Der kommt und nimmt das zum Anlass, Gemeinden kaputt zu machen. Weil wir uns fetzen über Dinge, über die Jesus sich niemals fetzen würde. Und dann hat der Teufel leichtes Spiel, Freunde zu entzweien, Familien zu entzweien, Gemeinden zu entzweien. Versteht mich bloß nicht falsch. Ich betreibe Theologie von Herzen gerne, aber ich betreibe sie heute anders. Dass die Lehre der Apostel, also dieses schriftgetreue Erkennen und Wissen, was das Wort Gottes sagt, dass das für uns immer ein Bestreben sein muss, gar keine Frage. Das brauchen wir. Und Gott sei Dank, jetzt kommt ein bisschen Ironie, ich sage das vorher, Gott sei Dank haben wir das Wort Gottes. Wir sitzen hier, wir können das alle lesen, wir haben das. Viele Christen, die schon beim Herrn sind, hatten das nie. Die haben nie eine Bibel gehabt. Viele, die Christen wurden, die haben nicht mal lesen können. Die haben überhaupt gar keine Grundlage gehabt, auf der sie sich streiten konnten. Und trotzdem sind sie bei Jesus. Und wir, was unsere Glaubensgeschwister zum Teil auch in manchen Völkern dieser Welt, was haben die an Grundlage, um sich zu streiten? Vielleicht ein Markus-Evangelium übersetzt in ihrer Sprache? Oder ein Johannes-Evangelium? Oder wie meine Freunde, die unter den Mixtheken arbeiten, die haben nicht mal ein Wort für Wein. Versucht denen mal das Abendmahl schmackhaft zu machen. Vor allen Dingen, wenn Alkohol trinken für Mixtheken immer bedeutet, wenn Alkohol, dann auch besaufen. Ne? Und wir haben diese Lehre der Apostel in ihrer ganzen Breite und wir zoffen uns darüber als Christen in der heutigen Zeit, weil wir glauben, dass wir das Wort Gottes haben. Aber es wäre besser, das Wort Gottes hätte uns. Wenn das Wort Gottes uns hätte, dann glaube ich, würde es uns die Grundlage für diese Grabenkämpfe entziehen. Wir würden viel gnädiger, viel barmherziger miteinander umgehen. Und dieser Glaube, dass wir die Erkenntnishoheit über die Apostellehre besitzen, ist eine der effektivsten Waffen des Teufels, um Dinge kaputt zu machen, auch in der Gemeinde. Und mit nichts anderem gelingt es ihm besser, uns von diesem Wachstumsauftrag abzuhalten, nämlich Menschen zu Jesus zu führen. Der beschäftigt uns einfach mit uns selbst, indem wir uns streiten über die Frage, was ist richtig, was ist falsch, was ist richtig, was ist falsch, und es wird ein endloser Kreislauf. Und stattdessen meiden wir uns, neiden uns, hassen uns, anstatt uns zu lieben. Und das kann nicht sein. Und es darf auch nicht sein. Und derjenige, der vor euch steht, hat das Recht, genau das zu sagen, weil er einer von denen war, die das mit richtig viel Intention und Intensität betrieben haben. Die Theologie, die Lehre der Apostel ist wichtig, keine Frage, weil sie uns zur Anbetung Gottes führt. Aber sie muss uns auch zu mehr Zurückhaltung und Demut führen im Blick auf Erkennen, im Blick auf das, was andere denken, auch die Gnade haben, das zu akzeptieren. Wer will, dass nur seine Wahrheit zählt, der gilt oder zählt und gilt, der wird, um seine Wahrheit eben zu verfestigen, das tun, was ich gemacht habe. Der wird immer zu einem Bücherregal greifen oder gehen, in dem Bücher aus einer bestimmten Ecke stehen, und wird immer nur die Bücher und die Artikel und die Zeitschriften und so weiter lesen, die aus dieser Ecke kommen. Und dann wird sich seine Theologie immer weiter verfestigen, aber eben nur die Theologie aus dieser Ecke. Und ich persönlich habe auch geglaubt, so ein Wächter des Glaubens zu sein. Ich persönlich war auch einer von denen, die eben hingegangen sind und feste Überzeugungen hatten in vielen verschiedenen Bereichen und dann hingegangen bin und habe Leute meiner eigenen geistlichen Familie, also meine Mitchristen, da, wo ich Gemeinde gegründet habe, zusammen mit Carola, ich habe die gewarnt, sich nicht zu sehr mit anderen abzugeben, die zwar mit der gleichen Menge Blut von Jesus Christus erlöst worden sind, ja, aber die mir einfach suspekt waren, weil die Art und Weise, wie sie sich für diese Erlösung bedankt haben, mit erhobenen Händen passiert ist. Und ich dachte, da kann doch irgendwas nicht richtig sein. Was für ein Blödsinn. Ich bin selber viel zu lange hingegangen und habe geglaubt, dass unsere Schwestern, dass Frauen tatsächlich erst nach dem Mann kommen. Dass das eine Hierarchie ist, die Bibel uns da nennt. Nur um später zu begreifen, viel später zu begreifen, dass das alles Blödsinn ist. Dass viele Stellen, die ich gedeutet habe im Sinne von Frauen dürfen nicht den Mund aufmachen, es sei denn, man kann nicht auf sie verzichten, sie dürfen nicht lehren, sie dürfen nicht leiten. All diese Dinge habe ich früher mal geglaubt, weil ich immer nur in eine Ecke gegangen bin, um mir die Bücher und Schriften aus dieser Ecke zu holen. Und dann habe ich irgendwann mal den Mut gehabt, in eine andere Ecke zu laufen und Bücher aus dem Regal zu lesen. Und ich war überrascht. Und ich bin ausgebildet in Theologie. Und ich war überrascht, was für gute Argumente die haben, um zu belegen, dass die Argumente da drüben kein Fundament haben. Und ich musste Buße tun. Darüber, dass ich Gnade nicht gelebt habe, dass ich Gnade zwar theoretisch als Konzept gepredigt habe, aber dass ich Gnade nicht gelebt habe. Und ich habe dann angefangen, meine Bibel anders zu lesen. Ich habe mehr angefangen, die Bibel zu lesen durch Gnade, mit dem Blick auf Gnade und vor allen Dingen durch die Augen Jesu. Ich habe mir immer mehr angeguckt, wie ist Jesus eigentlich mit solchen Themen umgegangen. Und ich habe meine Meinung an vielen Punkten radikal geändert. Radikal bedeutet, an der Wurzel gegründet. Ich glaube, dass ich manches vertreten habe, von dem ich heute sagen würde, der Teufel hat mich verblendet. Dass die, die die Bücher aus dieser Ecke lesen, jetzt denken, dass ich ein Irrlehrer wäre, damit kann ich A leben und B kann ich es gut verstehen. Denn ich habe früher auch in der Ecke gestanden. Ich habe Verständnis dafür, aber ich möchte es trotzdem nicht mehr tun. Jemand von den jungen Leuten hat angeregt, dass ich nicht nur einfach Predigten halte und die meisten von uns gehen ja dann raus und sagen nichts dazu und man weiß ja nicht, was der eine oder andere dann von euch denkt. Was immer schade ist, für einen Prediger ist das schade, aber für die anderen ist das auch schade. Hat einer von unseren jungen Leuten angeregt, man könnte ja nach dem Gottesdienst, wenn man zusammen Kaffee trinkt, eine Ecke machen, wo ein Tisch steht, um den man sich versammelt, wenn man die Predigt nochmal verhackstückeln möchte. Herzliche Einladung dazu. Ich trinke meinen Kaffee nachher in irgendeiner dieser Ecken und dann können wir ja ins Gespräch kommen, wenn ihr mögt. Aber, und ich komme jetzt auch zum Schluss, ich möchte heute und auch mit der Gemeinde, ich möchte heute rudern in dem Bewusstsein, dass ich den Auftrag Jesu, Jünger zu machen, Menschen für ihn zu gewinnen, mit aller Kraft verfolge. Ich möchte meine Kraft und Energie nicht über Streitereien vergeuden, wo man am Ende einfach zwei unterschiedliche Meinungen haben kann. Das will ich nicht. Ich will das Leben, das Jesus mir gegeben hat, teilen mit euch, aber vor allen Dingen mit einer Welt, die Jesus nicht kennt. Und ich sehne mich danach, dass wir als Gemeinde unsere Energie und unsere Kraft und unsere Gaben und das, was wir Gutes haben, noch viel, viel stärker genau in diesen Dienst stellen, dass Menschen um uns herum zu Jesus finden. Dass Menschen zu uns kommen und die, zu denen wir gehen, spüren, wie sehr wir Jesus lieb haben. Kollegen von mir haben in Frankreich auch eine Gemeindegründungsarbeit gemacht. Und da sind dann mal Gäste gekommen, die jemand aus der Gemeinde einfach mitgebracht hat. Und anschließend ist dann jemand zu diesen beiden hingegangen und hat gefragt, und, wie hat euch der Gottesdienst oder die Veranstaltung gefallen? Und daraufhin sagte eine dieser beiden, was mir aufgefallen ist, ist, ihr habt hier alle so ein Leuchten in den Augen. Gelebte Apostellehre führt zu einem anziehenden und begeisternden Glauben. Das ist das, was Apostellehre macht. Sie führt Menschen in die Begegnung mit Jesus und in eine hingegebene Nachfolge. Jesus hat uns eigentlich dieses Leuchten auf die Augen gezaubert, das wir mit denen teilen sollen, die zur Familie gehören einerseits, aber auch mit denen, die bald zur Familie gehören, weil sie Jesus kennenlernen, wenn sie uns begegnen. Weil wir fest glauben, dass diese wunderbare, diese einladende, gute Nachricht von Jesus Christus, erlöst zu sein, befreit zu sein, fröhlich zu sein, nicht nur uns gilt, sondern den Menschen da draußen. Es ist dieser Name Jesus, von dem wir nicht schweigen können, weil seine gute Nachricht ohne Haken und Ösen einfach zu überwältigend ist, als dass es das Ziel von uns Christen sein kann, uns gegenseitig in Schach zu halten, weil wir glauben, dass wir die richtige Apostellehre kennen. Die richtige Apostellehre hat einen Namen. Und der heißt Jesus. Amen.